Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon begrüßt Sie Sigurd Brinkmann. Rache, meint die Philosophin Maria Sibylla Lotta, sei besser als ihr Ruf und kleine Vergeltungen schadeten sozialen Beziehungen nicht. Ihr Buch Schuld und Respekt interessiert uns. Doch zuerst schauen wir auf Konstantin Ferstl. Dessen Romandebüt Die blaue Grenze wurde vom überregionalen Feuilleton nicht wahrgenommen. Und doch erhält der 41-jährige Autor morgen Abend im Fuldaer Schloss den Literaturpreis der Stadt. Ferstl, der auch Filmemacher und Musiker ist, hat 8 Konkurrenten auf der Shortlist hinter sich gelassen. Die 5 Jurymitglieder, zu der die Autorin Silke Stamm und Shusha Bank sowie der Schriftsteller Christoph Peters gehören, schätzen Konstantin Ferstls anarchischen Humor und seine Beschreibung des widerspenstigen Lebens der Menschen auf dem Land. Mehr über Die blaue Grenze von Ismail Berasuan.
Wo beginnt eine Reise? Mit der Sehnsucht mit gebuchten Tickets? Beim hektischen Packen am Vorabend oder erst auf dem Weg zu Flughäfen und Bahnhöfen? In Die blaue Grenze beginnt die Reise des Protagonisten Fidelis Lorenz eigentlich schon bei seinem Urgroßvater. Matrose wollte er werden, aus dem tiefsten Bayern stammend und ohne je das Meer gesehen zu haben. Der Urenkel, der in Die blaue Grenze eigentlich erzählt, bettet die Gegenwart und seinen Weg immer wieder in Familiengeschichten wie diese ein. Vor dem Hintergrund ihrer Erfahrungen und Erinnerungen an Heimat und Ferne, weg wollen und weg müssen, sucht auch Fidelis das Weite.
Wir fahren nach Osten, gegen die Zeit. Ich sitze entgegen der Fahrtrichtung. Mein Blick geht nur zurück. Die Ruinen eines alten Eisenbahnwerks ziehen vorbei. Aufgelassene Hallen, deren Stahlskelette wie alte Abteikirchen wirken. Vielleicht wären Choräle die richtige Musik für diese erfrorenen Lande. Ein Kyrie für meine kalte Einsamkeit. Und zum ersten Mal seit Beginn meiner Flucht will ich J anrufen. Ich denke, wenn ich ihr nichts davon erzählen kann, dann wären alle Blicke umsonst gewesen.
Der Protagonist flieht vor J, seiner vielfach verabschiedeten und wiedergefundenen Liebe. Diesmal droht die endgültige Trennung. Zuflucht will er in Pyongyang suchen, der Hauptstadt Nordkoreas. Er reist symbolisch in die Vergangenheit, auf der Suche nach Stillstand. Dabei verschwimmt die Grenze zwischen Autor und Hauptfigur beständig. Die Familiengeschichten überschneiden, die Berufe ähneln sich. Und auch die Widmung zu Beginn von Die blaue Grenze ist für J. Aber von Autofiktion zu sprechen scheint unvollständig. Vielmehr entsteht hier ein Familienporträt. Bereits Verblasste und noch Lebende stehen darin nebeneinander, vor der Kulisse ineinander übergehender Epochen. Hier wird kein »Früher war alles besser« beschworen, sondern melancholisch der vergeblichen Versuche gedacht, das Vergangene in der Erinnerung zu bewahren.
J. hatte die alte Haustüre blau angestrichen. Sie war damit nicht ganz fertig geworden. Die Farbe war ihr am Ende ausgegangen. Das linke untere Eck an der Innenseite blieb frei. Dort schaute noch das alte Rotbraun hervor, wie die undeutliche Ahnung eines anderen Sediments der Geschichte. Die abgestoßene Farbschicht aus dem Baumarkt von Marienstein, die der Vater früher alle 3 Jahre mit soldatischer Akribie erneuert hatte. Bin nach Pyongyang gefahren. Ich hätte ihr den Zettel auch auf den Küchentisch legen können oder auf den Flügel. Doch ich weiß, dass J. die Türe nicht mehr öffnen wird, obwohl sie einen Schlüssel besitzt.
Die blaue Grenze, die dem Roman ihren Titel gibt, findet sich mehrfach im Text. In der Haustüre daheim in Marienstein, als militärische Demarkationslinie zwischen Nord- und Südkorea oder im Meer, an dem die Reise des Protagonisten endet. Sie ist nur ein Beispiel für das dichte Netz innerer Referenzen im Text, die die Reisen und Weltbilder über Generationen hinweg verweben. Manches Mal wäre dabei ein Reiseführer praktisch gewesen, um nicht ständig Google um Erläuterungen bitten zu müssen. Die Vielzahl an Bezügen und die Fremdwortschau werden ermüdend. Zumeist gelingt im Text jedoch eine erstaunliche Balance aus Monumentalität und Lakonie. Landschaften, Architektur, Historie und Persönliches werden originell betrachtet und miteinander verknüpft. Entferntes und Vergangenes, Orte und Gesellschaften, gerade der alten Bundesrepublik, werden so greifbar.
Auch von ihren Geschwistern hatte sie sich entfremdet. Sie hatten ihr das Fortgehen nie verziehen, waren unter sich geblieben in einem Umkreis von 5 Kilometern. Man lud sich anfangs noch gegenseitig zur Kommunion der Kinder ein. Weißer Sonntag am Buffet mit dunkler Soße. Man redete über die Größe von Rumpsteaks oder wie viele Daimler sich wohl noch in diesem Leben mit dem Werksangehörigen-Rabatt vom Karl-Heinz kaufen ließen. Danach sahen sie sich auch untereinander immer seltener. Man traf sich zufällig bei der Jahresaufführung des Laienspielkreises. Drei Weiber und ein Gockel in der neuen Kulturhalle, einer subventionierten Bausünde neben dem Hundesportverein. Kultur war immer nur Chiffre für Geselligkeit und Trinkkultur, genau wie Lebensart ein Euphemismus für fleischlastige Gerichte.
Der Roman von Konstantin Ferstl endet mit Aussicht auf die Heimkehr des Protagonisten. Auch die Lesenden werden sich nach dieser Reise erst einmal strecken müssen, aufstehen, die müden Gliedmaßen kurz sortieren. Um die Distanzen zu spüren, die sie in und mit diesem Text zurückgelegt haben, noch bevor sie sich in der Erinnerung ganz sortieren lassen. Denn Die blaue Grenze ist ein weitreichender Roman, langsam und voller Details erzählt. Ein aus der Zeit gefallener Text, der sich wie das Schienennetz der transsibirischen Eisenbahn entfaltet. Beeindruckend. Ganz egal, ob Reisende aus Respekt vor diesen Strecken nun aus oder gar nicht erst zusteigen.
Ismael Berasuan über Konstantin Ferstls Die blaue Grenze. Erschienen ist das 400 Seiten starke Prosadebüt im August 2023 im Rowohlt Verlag. Morgen wird der Autor mit dem Fuldaer Literaturpreis ausgezeichnet. Die Süddeutsche Zeitung meldete im Januar die Juryentscheidung. Beachtung fand der Roman sonst aber nur in einem Lokalblatt, dem Oberpfalz-Echo. Wir haben eben mit unserer Buchkritik auch etwas nachgeholt. Aber nicht nur Debütanten haben es schwer, es mit ihren Büchern von überregionalen Medien zu schaffen, wahrgenommen zu werden. Die Kritik übergeht auch namhafte Schriftsteller, wie beispielsweise den bestens eingeführten US-Amerikaner John Ray. Über Gründe für den Mangel an Aufmerksamkeit habe ich mit Guido Graf gesprochen. Er hat lange als freier Journalist gearbeitet und lehrt am Literaturinstitut Hildesheim. Warum wird es offenbar immer schwieriger, mit Romanen in Feuilleton-Redaktionen durchzudringen?
Ich bin mir gar nicht sicher, ob das an den Romanen liegt, durchzudringen. Es sind vermutlich an erster Stelle die Sendeplätze, die Redaktionsplätze, die immer weiter zusammengestrichen werden, sodass das Gesamtaufkommen eben gering ist. Es ist also immer weniger Orte gibt, an denen rezensiert wird. Und da gleichzeitig die Zahl der neuen Romane, auch der Debütanten, die auf den Markt kommen, immer größer wird, ist es eine rechnerische Angelegenheit, dass da wenig Platz ist. Ein anderer Aspekt ist sicherlich auch, dass andere Genres, andere Gegenstände immer eine immer größere Rolle spielen. Und wir ohnehin jetzt über ein kleines Marktsegment überhaupt sprechen, der sogenannten Buchliteratur.
Wie wichtig ist denn die professionelle Buchkritik heute noch als Referenz für Autoren, die, um weiterschreiben zu können, ja auch oft auf Preisgelder und Stipendien angewiesen sind?
Also meine ketzerische Vermutung wäre, um Preise und Stipendien zu erhalten, es eigentlich wichtig ist, dass man einen Preis und ein Stipendium schon hatte. Also diesen Teufelskreis zu entrinnen, dafür nutzen Rezensionen manchmal, aber ich vermute, dass inzwischen sehr viel wichtiger beispielsweise Online-Präsenzen bei Social Media etwa sind, die Präsenz bei Veranstaltungen, auf Festivals und dergleichen.
Wenn wir mal kurz wegschauen von den Schriftstellern und uns den Verlagen zuwenden, wie wichtig, Herr Graf, ist denn aus Ihrer Sicht die klassische Literaturkritik für Verlage oder zahlt sich für die längst Amazon-Sternchen, Blogbeiträge aus oder so plötzlich gehypte YouTube-Filme wie die eines alten Kölner Antiquars, der von den TikTok-Usern gemocht wird, weil sein Wissen sie nicht einschüchtert?
Das Phänomen BookTok, was eigentlich kein Phänomen mehr ist, sondern eben ein Massenereignis darstellt, ist für die meisten Verlage, die mittleren und größeren Verlage mit Sicherheit sehr viel wichtiger inzwischen. Das, was bei Instagram beispielsweise auch passiert. Für kleinere Verlage könnte es natürlich sein, dass eine Rezension da schon für Aufmerksamkeit sorgt. Aber aus wirtschaftlicher Perspektive spielen Rezensionen nur noch eine geringe Rolle.
Was wissen die Verlage heute überhaupt über ihr Lesepublikum?
Naja, über das, was bei Social Media passiert, kann man natürlich, weil eben Daten produziert werden, auch eine Menge aus den Daten herauslesen. Und das dürfte eben auch ein Grund dafür sein, warum Marketing von Verlagen sich anders orientiert. Wir die wenigen und diejenigen, die Rezensionen in Zeitungen lesen, im Rundfunk hören, ist das Wissen sehr viel unspezifischer.
Was ja auch auffällt, dass auch zu vielen gut beworbenen Lese- und Gesprächsveranstaltungen oft nur ein Dutzend Interessierte zusammenkommt, was enttäuschend ist für die Autoren und die Autorinnen, aber auch die Veranstalter. Sie sind ja auch Lehrender. Wissen Sie eigentlich, wie groß das Interesse der Studierenden ist? Nehmen die jede Chance wahr, also mit Autoren ins Gespräch zu kommen, wenn sich die Gelegenheit dazu bietet, öffentlich?
Also wir arbeiten als Literaturinstitut Hildesheim zum Beispiel sehr eng mit dem Literaturhaus St. Jakobi in Hildesheim zusammen. Wenn dort Veranstaltungen stattfinden, ist die Bude regelmäßig voll. Alle 3 Jahre findet in Hildesheim beispielsweise das Prosa Nova Festival statt, ein Festival für junge Gegenwartsliteratur, wo hunderte Menschen zu Lesungen erscheinen. Das hängt mit Sicherheit damit zusammen, wie diese Veranstaltungen gemacht werden, was da passiert. Es heißt nicht automatisch, dass man immer besondere, ausgefeilte Dramaturgie entwickeln muss. Auch die klassische Wasserglaslesung findet solchen Festivals statt, aber trotzdem. Das Setting ist in der Regel ein anderes, ein Angebot zum Involviertsein, das doch eine andere Einladung darstellt, als das vielleicht bei vielen Buchhandelslesungen der Fall ist.
Gibt es unter den Studierenden in Hildesheim, wenn wir mal bei der Uni bleiben, eine auffällige Zahl von Studierenden, die selber gerne als Rezensenten tätig werden?
Auf jeden Fall. Wir nehmen auch diese Krisenphänomene, dem der Kulturjournalismus ausgesetzt ist, sehr genau in den Blick und diskutieren das kritisch. Aber wir sehen es eben auch als einen unmittelbaren Zusammenhang, dass junge Menschen, die literarisch schreiben wollen, eben über ein kulturjournalistisches Wissen und eine kulturjournalistische Praxis auch verfügen sollten und eben auch einen kritischen Blick auf den Kontext dessen, in dem sie sich bewegen, eben werfen können.
Guido Graf, Literaturforscher mit Lehrauftrag an der Universität Hildesheim, über die schwindende Wichtigkeit der klassischen Literaturkritik für Verlage und Jurys, nicht aber für Studierende. Als Gründungsmitglied des zum Rechtskonservatismus neigenden Netzwerks Wissenschaftsfreiheit hat sich die in Bochum lehrende Philosophin Maria Sibylla Lotter in den letzten 10 Jahren immer wieder politisch geäußert. In Kolumnen beklagt sie ein Übermaß an Identitätspolitik, zu viel Tugendterror und zu viel Kult ums Opfer. Klassische Kulturkampfthemen also. Nun hat sie eine philosophische Monographie vorgelegt. In Schuld und Respekt untersucht Maria Sibylla Lotter die Prozesse von Vergeltung und Versöhnung. Nils Schniederjan hat ihr Buch gelesen.
Die Rache genießt nicht mehr den besten Ruf. Zu affektgeladen, zu anachronistisch, zu unzivilisiert. Die Bochumer Philosophin Maria Sibylla Lotter will sie dennoch rehabilitieren. Sie sagt, die Rache ist besser als ihr Ruf. Eigentlich hätte das moderne Recht sie überflüssig machen sollen. Doch für das Gleichgewicht der sozialen Beziehungen brauche es immer wieder kleine, fast unbedeutende Vergeltungen, die das Recht nicht alle berücksichtigen kann.
Die Rechtsinstitutionen der modernen westlichen Gesellschaften waren nie für die Bestrafung der vielen alltäglichen kleinen Übergriffe, Demütigungen und Beleidigungen zuständig. Selbst auf das Ausbleiben einer Entschuldigung mit einer kleinen Rache zu reagieren, kann der Aufrechterhaltung zivilisierter und respektvoller Beziehungen förderlich sein.
Der Mensch rächt sich gern für empfundenes Unrecht. Und das sei auch gut so. Die Gründe dafür findet Lotter vor allem in einer anerkennungstheoretischen Sicht auf soziale Konflikte, wie sie von jüngeren kritischen Theoretikern wie Axel Honneth vertreten wird. Auch wenn sie diese Bezüge nicht explizit macht, ist ihre Argumentation durchaus überzeugend.
Menschen können Demütigungen in der Regel weder ignorieren, noch können sie sie, anders als Engel oder reine Vernunftwesen, aus einer rein unpersönlichen Perspektive wahrnehmen. Demnach werden reaktive Gefühle nicht allein ausgelöst, weil die anderen etwas tun, was unseren Interessen schadet, sondern weil wir diese Verletzung unserer Interessen persönlich nehmen. Weil wir annehmen, dass dieses Verhalten eine Geringschätzung uns gegenüber ausdrückt und uns in den Augen der anderen demütigt.
Das Rechtssystem schaffe es oft nicht, den Nuancen der Missachtung Raum zu geben, die für Lotter grundlegender Bestandteil jeder nicht idealen Gesellschaft sind, in denen Machtgefälle zu langwierigen Aushandlungsprozessen der Anerkennung führten. Dass sogar der Verzicht auf Rache dabei als Missachtung verstanden werden kann, ist eines der überraschenden Ergebnisse von Lotters Untersuchung. Ihr zufolge kann bedingungsloses Verzeihen auch als Demütigung empfunden werden, weil darin zum Ausdruck komme, nicht als gleichwertig wahrgenommen zu werden. Im zweiten Teil untersucht die Philosophin politische Entschuldigungen. Vom australischen Premier, der sich für die Behandlung der indigenen Bevölkerung entschuldigt, bis zum Kniefall Willy Brandts. Ihre These? Auch wenn politische Entschuldigungen oft unehrlich und opportunistisch wirken, im richtigen Moment und mit dem nötigen Fingerspitzengefühl können sie eine enorme Kraft entfalten. Mit Blick auf die Frage nach kollektiver Schuld führt sie in Anlehnung an Karl Jaspers und Hannah Arendt die Kategorie der moralischen Haftung ein.
Unter moralischer Haftung verstehe ich eine moralische Verpflichtung zur Wiedergutmachung, die keine moralische Schuld im eigentlichen Sinne von Vorwerfbarkeit beinhaltet. Wir fühlen uns oft auch dann moralisch verpflichtet, Schäden und Verletzungen wieder gut zu machen, wenn wir sie gar nicht verursacht haben. Etwa, wenn wir ohne böse Absicht jemanden durch eine missverständliche Bemerkung verletzt haben. Die moralische Haftung entspringt nicht moralischer Schuld, sondern entweder der eigenen kausalen Rolle bei der Entstehung der besagten Schäden oder Verletzungen oder einer relevanten Beziehung zu den Verursachern oder Tätern, wie der nationalen Identität oder der Zugehörigkeit zur selben Institution.
Allerdings tut sich in Lotters Argumentation ein gravierender Widerspruch auf, wenn es nämlich um die moralische Verantwortung für Taten geht, die in der Vergangenheit mit einem übersteigerten Nationalismus gerechtfertigt wurden, wie etwa die Kriegsverbrechen der Deutschen im Zweiten Weltkrieg. Denn dort, wo die Nationalität zum verbindenden Element gemacht wird, da, wo man sich aufgrund der eigenen Nationalität und Staatsbürgerschaft für die Taten anderer verantwortlich erklärt, akzeptiert man, dass diese Verbindung nicht nur abstrakt durch eine staatliche Gewalt hergestellt wird, sondern dass es eine Art tieferer Verbindung geben muss. Man beruft sich also auf die Grundlagen des Nationalismus selbst, um sich von ihm zu distanzieren. Auch sonst gerät die Frage nach dem Verhältnis zwischen einfachem Bürger und denen, die über ihn herrschen, bei ihr etwas aus dem Blickfeld. Dass politische Entschuldigung von oben und Rache von unten in Wahrheit eng miteinander verbunden sind, bildet eigentlich die Brücke zwischen beiden Teilen ihres Werks. Das wird aber erst am Ende deutlich.
Die Person oder Institution, welche die Macht hatte, die andere Partei zu verletzen, übergibt diese Macht bei einer politischen Entschuldigung der gekränkten Partei und zeigt damit, dass ihr die Wiederherstellung von Beziehungen, des Vertrauens und des gegenseitigen Respekts wichtiger ist als Dominanz. Auf dem Wege der Rache hingegen ergreift das Opfer angesichts einer ausbleibenden Entschuldigung die Initiative und demütigt den Täter. Im Erfolgsfall versteht der Täter die Rache als gerechten Ausgleich und akzeptiert auch den damit verbundenen Machtverlust.
Es gibt in diesem Buch viele interessante Denkanstöße. Leider werden sie zu oft von der Autorin nicht weiterverfolgt. Etwa, wenn es darum geht, dass jede politische Entschuldigung auch ein Versprechen auf ein Nie wieder und damit eine bessere Zukunft enthält. Den naheliegenden Gedanken, dass damit ein gewisser Utopismus Teil jeder politischen Entschuldigung ist, verfolgt sie jedoch nicht weiter. Dabei könnten Lotters Überlegungen eine ganz andere Sprengkraft entfalten. Dafür müsste sie es wagen, die politischen Konsequenzen ihrer Theorien aufzuzeigen. Auch in einem philosophischen, wissenschaftlichen Werk wäre das durchaus gestattet.
Nils Schniederjan rezensierte Maria Sibylla Lotters Buch Schuld und Respekt über die Praxis von Vergeltung und Versöhnung. Es ist bei Suhrkamp erschienen, hat 191 Seiten und kostet 21 Euro. Hier geht's gleich weiter mit den Nachrichten. Auf die folgt dann Forschung aktuell. Die Kollegen beschäftigt das umstrittene Renaturierungsgesetz und der Bergbau im Permafrost. Am Mikrofon verabschiedet sich Sigurd Brinkmann.